So, wir warten noch einen kleinen Augenblick, bis die Präsentation eingeblendet wird. Super, danke schön, Susanne. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich hatte ja vor 3 Wochen angefangen, so für mich eine kleine Predigtserie zu entwickeln. Der erste Teil hieß Miteinander leben. Und wer sich noch daran erinnern kann, das bestand ja aus den 3 Punkten Miteinander leben, füreinander sorgen und aneinander wachsen. Und ich hatte schon angekündigt, dass der heutige Text quasi so ein bisschen die Fortsetzung von dieser ganzen Geschichte ist. Und es geht um das Thema gemeinsam kämpfen. Die Predigt kommt heute aus dem Text 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Und jetzt sollte das hoffentlich funktionieren. Jawohl. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Es geht auch gar nicht so sehr, dass ihr den Text, den lese ich ja auch vor, aber ich habe ein paar Worte darin markiert, wie beim letzten Mal, um auch ein paar Sachen zu verdeutlichen. Ich lese also vor, nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst doch, schreibt Paulus an die Korinther, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an dem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unverwelklich, unvergänglich. Für mich, schreibt Paulus, gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nichts anderes predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Soweit Gottes Wort. Und ich würde vor der Predigt noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wo es uns heute erschüttern soll, Herr, wo es uns bewegen und motivieren soll, da bitten wir dich, dass es das auch tut. Wir bitten dich aber auch, Herr, dass es uns Kraft gibt und Ausdauer und Mut in unserem Leben, Herr, in dem, was uns bestimmt ist. Danke für dein Wort, danke für deinen Zuspruch, für allen Trost, für alle Ermutigung und auch Ermahnung. Wir wollen auf dich hören, Herr. Räum alles aus, was uns daran hindert. Amen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Paulus schreibt in den paar Versen sozusagen Klartext. Der Text ist überhaupt nicht schwer zu verstehen, ganz im Gegenteil. Er ist außerordentlich gut und leicht zu verstehen. Und man kann eigentlich auch, deswegen habe ich das gelb markiert, ganz genau erkennen, worum es in diesen paar Versen gehen wird, nämlich um Kampf, um Kämpfen, um Wettkampf, um Laufen, Boxen, Athleten, Disziplin, um einen Siegespreis natürlich und um das Ziel. Und deswegen wird meine Predigt auch heute aus 4 Teilen bestehen, nämlich erstens, wofür wir kämpfen, zweitens, womit wir zu kämpfen haben, drittens, wie wir kämpfen sollen und viertens, welche Belohnung uns erwartet. Und wie gesagt, das ist schnörkellos hier alles, deswegen geht es direkt rein in den Text, wofür wir kämpfen. Ich will mal eine kurze Abstimmung machen mit euch, und zwar lautet die Frage oder die Aussage, zu leben heißt zu kämpfen. Würde jemand dieser Aussage zustimmen, der könnte sich mal kurz melden. Ja, okay, doch, das ist doch einige, die sich jetzt hier gerade gemeldet haben. Und ich glaube, wenn man darüber länger nachdenken würde und ein bisschen Zeit dafür hätte, dann würden wir wahrscheinlich alle zu dem Ergebnis kommen. Jetzt hat das aber nicht Paulus geschrieben in irgendeinem seiner Briefe oder Jesus hat das auch nicht gesagt, sondern das stammt von einem griechischen Philosophen, Seneca der Jüngere. Und was meinte der damit? Der meinte wahrscheinlich so diesen Lebenskampf, den wir alle führen müssen. Ja, der beginnt ja schon mit der Geburt. Manche werden früh geboren oder zu früh geboren, müssen sich regelrecht ins Leben hineinkämpfen. Das ist aber auch, Helen hat gerade schon auch dafür gebetet, der Kampf mit Unrecht, mit Unterdrückung, mit Gewalt und Verfolgung. Im Straßenverkehr wird um jeden Meter gekämpft und in Bussen und Bahnen um jeden Sitzplatz. Ja? Und ich bin ja Polizist und bin immer noch voll berufstätig und ich könnte euch jede Menge Kämpfe und Dinge erzählen, Tag aus, Tag ein, die auf unseren Straßen hier ausgeführt werden und auch insbesondere in unseren Häusern. Und ich glaube, jeder von uns erlebt diese Kämpfe auch selber jeden Tag. Ja? Das sind ja manche familiäre Situationen, Schwierigkeiten mit Nachbarn, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, alles Mögliche. Und im Grunde genommen ist es doch ein Kampf, der bis zum Ende dauert. Ja? Auch manche sterben so ganz schlimme Todeskämpfe. Schauen wir uns die Bibel an, da ist es kaum anders. Also vom dritten Kapitel an bis zum drittletzten, ich habe es extra nochmal nachgeguckt in der Bibel, wird ständig gekämpft eigentlich. Ja, 1. Mose 3, Adam und Eva kämpfen mit der Verführung durch die Schlange und sie verlieren. Ein Kapitel weiter ist Kain, kämpft gegen Neid und Hass auf seinen eigenen Bruder und verliert auch, tötet seinen eigenen Bruder. Bereits im 6. Kapitel ist es so weit, dass die Menschen eigentlich nur noch gegeneinander kämpfen. Und Gott schickt die Sintflut und nur 8 bleiben übrig. Jetzt hat das aber leider kaum Wirkung gehabt. Der Kampf ging immer weiter und geht auch immer weiter. Und bis in die Gegenwart dauert das an. In Korinth war es ja so ähnlich. Auch da wurde gekämpft um Leitungspositionen, um Macht und Anerkennung, um theologische Auslegungen, um strategische Ausrichtungen der Gemeinde. Und erst im vorletzten Buch der Offenbarung, im 20. Kapitel, wird von dem letzten Kampf berichtet, in dem dann der Feind endgültig besiegt wird. Dazwischen liegen Dutzende von Kapiteln und Geschichten, in denen es um Kampf geht und in denen es wenig, viel zu wenig um das Miteinander geht, um das friedliche Leben, um das Zusammenleben. Und Seneca, der lebte jetzt ungefähr so 600 vor Christus, der bestätigt eigentlich, was die Bibel schon über Jahrhunderte und Jahrtausende formuliert hatte: zu leben heißt zu kämpfen. Ja, und dann kommt Paulus heute mit so einem Text daher. Ne? Wie geht's uns denn damit? Also, ich stehe da manchmal und dann denke ich, Paulus, ich würde lieber mal was anderes hören. Ich würde lieber mal hören, was Friedliches, was Schönes, was Ermutigendes, was Auferbauendes. Und ganz ehrlich, Paulus, ich bin auch echt müde. Ja, müde und erschöpft von den Kämpfen in meinem Alltag. Ich brauche mal Ruhe. Ich brauche Abstand. Erholung. Und ich brauche nicht schon wieder einen Text, der mich zum Kämpfen auffordert. Vielleicht geht es euch in manchen Situationen im Alltag so ähnlich. Also mir ist es auf jeden Fall oft so. Aber Paulus schreibt leider nicht nur an dieser Stelle vom Kampf. Nein, er schreibt es noch viel öfter in seinen Briefen und er schreibt ständig davon, dass es diesen Kampf gibt, dass wir uns diesem Kampf stellen müssen. Es ist kein kurzer Kampf, nein, dieser Kampf dauert bis zu unserem Tod. Und dann habe ich nach dem Gedanken gesucht und Gott gefragt, was ist denn jetzt da eigentlich das Tröstliche, das Ermutigende? Und tatsächlich gibt es den. Denn Paulus meint hier nicht ausschließlich den Kampf gegen etwas oder gegen jemanden. Ja, das hört sich ja an sich schon auch kräftezehrend und erschöpfend an. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Sisyphos, dieser Typ aus der griechischen Mythologie, der immer eine Kugel den Berg hochrollt und dann rollt die wieder runter und er fängt wieder von vorne an und so geht das die ganze Zeit, ja. Das ist natürlich klar. Wenn ich so gegen sowas anzukämpfen habe und meine Alltagsgeschichten kommen mir oft so vor, dann macht mich das müde. Aber wir sind im 9. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Und Paulus meint hier den Kampf für etwas oder für jemanden. Ich habe mal den Text, der davor steht, rausgezogen. Und da taucht etwas auf von Vers 12 bis Vers 23, der uns diesen Zusammenhang noch mal klar machen kann. Das ist gelb und türkis markiert. Und gelb ist das Wort Evangelium oder Botschaft. Und blau oder türkis markiert ist das Wort Verkündigung. Paulus spricht also hier nicht einfach von einem Kampf gegen etwas oder gegen jemanden, sondern er schreibt den Korinthern von einem Kampf für etwas, nämlich für die Verkündigung des Evangeliums. Und er schreibt den Korinthern um den Kampf für Jesus Christus natürlich. Ja. Er dreht also den Fokus um und schenkt uns einen Blick auf das, wofür wir kämpfen dürfen. So richtig inspiriert worden bin ich ja vor 2 Wochen bei der Predigt von Heike und Tobias Schulz, bei der Vorstellung hier. Die haben auch über ihre Missionsarbeit berichtet, über die Erdbeben, die sie dort erleben, über Gefangenschaft und Kampf. Vielleicht könnt ihr noch euch erinnern, die hatten ja einige aussagekräftige Präsentationen dazu. Also ich habe das lange im Herzen und trage es auch immer noch mit mir herum. Und der Tobias hat etwas ganz Spezielles in der Predigt gesagt. Er hat nämlich über die 5 Gaben der Gemeinde gesprochen. Und das waren ja Lehrer, Hirten, Apostel, Propheten und Evangelisten. Und er hat eine Gabe genannt, die in der Gemeinde relativ selten vorhanden ist und auch relativ wenig gefördert wird. Nämlich die Evangelisten und die Evangelisation. Und an dieser Stelle hier im 1. Korinther 9, nur in diesen paar Versen, in 9 Versen, kommt 9-mal das Wort Evangelium oder Botschaft vor und 5-mal im Zusammenhang mit Verkündigung. Das kommt immer ein bisschen auf die Bibelstelle an, also die Bibelübersetzung. Aber ich habe es nachgeguckt, es gibt kein Kapitel in der Bibel, wo es so dicht gedrängt aufeinander, miteinander verbunden wird. Nur an dieser Stelle hier im 1. Korintherbrief. Ja, und in diesem Zusammenhang, genau in diesem Zusammenhang, spricht der Paulus jetzt von Kampf. Und damit kommen wir zum 2. Punkt, womit wir eigentlich zu kämpfen haben. Das ist nämlich der gleiche Kampf von den Menschen, die ich vorher schon erwähnt habe und der sich durch die ganze Bibel zieht, den Paulus auch an die Korinther immer wieder heranträgt. Es ist der Kampf gegen sich selbst. Es ist der Kampf mit der Trägheit, mit unserer eigenen Trägheit. Es ist der Kampf mit unserem Unwillen, das Evangelium zu verkündigen. Mit unserem Egoismus. Auf uns zu schauen und nicht auf das, was um uns herum ist. Ich lese gleich aus Hebräer 12 noch eine Stelle vor und da heißt es auch mit unserer Sünde. Denn natürlich möchten wir lieber unsere Ruhe haben, natürlich möchten wir lieber unseren Frieden haben und natürlich möchten wir lieber Abstand von all den Kämpfen haben. Aber Paulus macht den Korinthern und auch uns damit klar, mit diesem Text, Leute, es ist nicht die Zeit dafür. Ja? Am wichtigsten ist es jetzt eben nicht, sich auszuruhen, Abstand zu halten und Frieden mit sich und der Welt zu haben. Nein, liebe Gemeinde in Korinth, schreibt er und auch an uns in Bonn, am wichtigsten ist jetzt und es ist die Zeit dafür, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird. Dafür setzt sich der Paulus ein. Dafür hat er sich bis zu seinem Tod eingesetzt. Und dazu fordert er die Korinther damals und uns heute auf. Setzt euch dafür ein, jeder als Einzelner, aber auch als ganze Gemeinde. Ich darf euch kurz sagen, dass ich mit dieser Predigt hier echt gekämpft habe die letzten 3 Wochen. Das ist kein Wunder, ne? Also es war so viel los zu Hause bei uns, auf der Arbeit, wie gesagt, immer noch voll berufstätig. Dann in der Schule mit Jason, da waren jede Menge Situationen mit Lehrerinnen und Schülern. Manche Situationen in der Gemeinde. Manche Situationen mit der eigenen Familie. Und ich habe so einen inneren Kampf immer wieder geführt zwischendurch, um überhaupt zur Ruhe zu kommen und mich auf die Vorbereitung für diese Predigt konzentrieren zu können. Und das ist ganz typisch, ja. Der Feind will einfach nicht, dass wir für Gott unterwegs sind. Der Feind will nicht, dass das Evangelium verkündigt wird. Das will er mit allen Mitteln verhindern. Und da kommt das Störfeuer aus allen Richtungen. Paulus hat das ganz häufig erlebt und ich habe es bewusst aus Epheser 6 vorlesen lassen. Er schreibt, womit wir zu kämpfen haben. Unser Kampf richtet sich nicht gegen das Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Es ist ganz klar, wogegen wir alle zu kämpfen haben. Und im nächsten Punkt ist es doch ganz klar, dass wir mit unseren menschlichen Mitteln und Möglichkeiten überhaupt nicht kämpfen können, geschweige denn gewinnen. Und deswegen kommt Paulus in diesem Abschnitt auch zu ganz konkreten, hilfreichen Tipps, wie wir kämpfen sollen. Damit bin ich schon beim dritten Punkt angelangt. Die Korinther lebten ja in Korinth, deswegen heißen sie ja so, ne? Und in ihrer Stadt, da fanden die sogenannten isthmischen Spiele statt. Das kann man sich so vorstellen wie die Olympischen Spiele in Athen. Und die hatten ein großes Stadion, deswegen kann Paulus auch davon schreiben. Und dort fanden, interessanterweise, zu Ehren des Götzen Poseidon regelmäßig ab 580 vor Christus ungefähr diese isthmischen Spiele statt. Und das ist ja interessant, ja, als ich diese Predigt vorbereitet habe, erinnerte mich an Kapitel 8, worüber ich ja beim letzten Mal gesprochen hatte. Da habe ich ja gesagt, alles in Korinth war durchsetzt von Götzendienst und Götzenanbetung. Auch das Essen und auch der Sport. Ja, das war ein Götzendienst, die fand statt zu Ehren des Gottes oder des Götzen Poseidon. Paulus ist doch unser Trainer hier in diesen Versen. Und die Verse 24 bis 27, die sind ein Trainingsplan für uns. Er schreibt über drei Disziplinen, nämlich Laufen, Boxen und Verzichten. Laufen und Boxen, das wurde bei den isthmischen Spielen oder bei den Spielen in Athen ganz normal umgesetzt. Und die Athleten, die dafür antraten zu diesen Kämpfen, die verzichteten, die disziplinierten sich also selber, um auch die Preise zu gewinnen. Man muss sich das so vorstellen, dass die natürlich, wenn die Sieger wurden, ganz reich beschenkt wurden in der Regel mit diesem Siegeskranz und dass die geehrt wurden. Ja. Und die spannende Frage ist ja, was sagt denn uns jetzt dieser Abschnitt hier für unsere Disziplin, die geistlichen Disziplinen? Und ich habe das mal ein bisschen verallgemeinert und drei Disziplinen dabei herausgefunden. Beim Laufen geht es in der Regel um Ausdauer, beim Boxen geht es in der Regel um Taktik und bei Verzichten geht es um Motivation. Und ich möchte gerne mit euch zusammen darauf hören, wie Paulus uns trainieren würde, was er uns dazu zu sagen hat. Fangen wir mal an mit dem Ausdauertraining. Liebe Geschwister, wir befinden uns in einem Marathonlauf. Wenn ihr schon mal gelaufen ist, 42 Kilometer, das ist eine lange Strecke. Und das ist keine Kurzstrecke, sondern das sind, wie gesagt, 42 Kilometer statt der sonst üblichen 1000 oder vielleicht 100 Meter. Und das kann man so übersetzen oder übertragen auf unser ganzes Leben. Paulus schreibt, oder im Hebräer 12, Vers 1 steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Weiter heißt es dort, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und Hebräer 12 steht ja im Anschluss an Hebräer 11. Hebräer 11 ist ja das Kapitel in der Bibel, wo es um die Glaubensvorbilder in der Bibel geht, also Menschen, die den guten Kampf des Glaubens im Alten Testament insbesondere gekämpft haben. Und interessant, dass Paulus hier schreibt, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen hält. Und das war der Gedanke, den ich gerade schon kurz erwähnt habe, welche Sünde ist hier gemeint? Ja, unser Unwille, unsere Trägheit, ja, unser Egoismus, dass wir auf uns schauen und nicht auf die anderen, auf die Menschen um uns herum. Ihr Lieben, wir tun gut daran, Buße zu tun und auf den Trainer Paulus zu hören. Wir sollten unsere Zeit nutzen und mit Ausdauer laufen. Wir haben eine Verantwortung vor Gott, wofür wir uns einsetzen und kämpfen. Sind es so eigene Pläne und Vorstellungen, wie das in Korinth so üblich war? Wir haben oft genug über diese Schwierigkeiten und Parteiungen und Spaltungen und sowas in Korinth berichtet. Ja, es gab keine Einheitlichkeit, keine Einmütigkeit. Und wir haben eine Verantwortung für die Menschen um uns herum, für Arbeitskollegen, für Nachbarn, für Familienangehörige, Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, die Menschen, die nicht an das Evangelium von Jesus glauben. Wir sind gerettet. Ist es unser Anliegen, dass sie auch gerettet sind? Sind wir bereit, uns dauerhaft dafür einzusetzen? Paulus legte unglaublich viel Wert darauf, das Evangelium zur Verkündigung. Es war ihm eine Herzensangelegenheit. Er hat keine Gelegenheit ausgelassen. Er hat Kampf und Verfolgung auf sich genommen. Und später, kurz vor seinem Tod, schreibt er an Timotheus, dass er den guten Kampf gekämpft hat. Er hat sich jahrelang aufgeopfert. Und er hat Timotheus aufgezählt, was er dabei alles erlebt und erlitten hat. Ihr könnt das gerne nachlesen. Ich habe nicht einen Bruchteil davon erlebt und viele von uns auch nicht. Aber dieses Vorbild von Paulus, das können wir uns zu Herzen nehmen. Oder auch das Vorbild von Heike und Tobias Schulze können wir uns zu Herzen nehmen. Wie lange sind die als Missionare unterwegs? Vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Über 30 Jahre. In diesen Gebieten, für die du gerade auch gebetet hast, Helen, ne, im Südsudan. Und was ist denn nur, wenn wir müde werden, wenn wir schwach werden, wenn unsere Ausdauer erschöpft wird? Nun, Gott sorgt ja persönlich für uns. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist, der gibt uns neue Kraft, neue Ausdauer, neuen Mut. Wir sind ja nicht allein unterwegs. Paulus ist nicht mehr da, aber unser Herr Jesus Christus ist immer da. Wir verkündigen sein Evangelium und wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen oder unterwegs sind, da ist er bei ihnen. Und noch ein wichtiger Punkt, deswegen komme ich nochmal auf meine letzte Predigt zurück. Wir haben ja einander. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, können wir uns und sollen wir auch miteinander leben und füreinander sorgen. Paulus betont in Vers 24, lauft so, dass ihr den Siegespreis bekommt oder viele nehmen daran teil. Ja, das bedeutet, dass alle daran teilnehmen, dass alle hier mitlaufen. Und dann ist es wichtig, dass wir in diesem Kampf die Gemeinde haben. Das ist so wichtig, dass wir uns in diesem Kampf miteinander unterstützen und begleiten. Gemeinsam statt einsam. Ja, vielleicht können wir das, haben wir auch vor Augen, wie die Läufer manchmal sind, so Marathonläufer, die besonders herausragend laufen, die sind ganz einsam an der Spitze. Aber nur mit Hilfe des Heiligen Geistes und gemeinsam in der Gemeinde halten wir in diesem Kampf durch. Und nur so haben wir Ausdauer bis zu unserem letzten Atemzug. Und nur so schaffen wir es bis zum Ziel. Im nächsten Punkt geht Paulus auf die Taktik ein. Und ich habe das bewusst nochmal vorlesen lassen aus Epheser 6, weil ich da auch gleich nochmal drauf Bezug nehme. Paulus nimmt hier das Bild von einem Boxkampf auf. Und ich nehme an, dass jeder von euch zumindest im Fernsehen oder sonst irgendwo schon mal gesehen hat, wie zwei Boxer miteinander umgehen. Ja? Damals bei diesen Spielen, da waren die Boxkämpfe aber viel härter. Ja, da gab es gar keine Handschuhe. Es gab auch keine Regeln. Ja, da wurde aufeinander eingeschlagen. Und wenn einer dabei starb, dann starb der. Gewonnen hat da nur, wer am härtesten war, wer am besten trainiert war und sich dann letztendlich durchsetzen konnte. Und Paulus nimmt interessanterweise das Bild von dieser Sportart auf und macht uns deutlich, wenn so ein Boxer in den Ring steigt, ja, dann rechnet er natürlich mit dem Angriff des Gegners und er nimmt ihn auch ernst und ist darauf vorbereitet. Aber er wird nie gewinnen, wenn er nicht selber angreift. Wenn er immer sich da nur hinstellt und verteidigt und keine Schläge austeilt. am Boxring, da steht in der Regel auch immer der Trainer. Ja? Der Trainer hat den Boxer vorbereitet und während des Kampfes sogar steht der Trainer am Ring und motiviert den Boxer. Und wenn es Pausen gibt, dann erfrischt der Trainer den Boxer, gibt ihm Wasser, motiviert ihn, korrigiert ihn vielleicht nochmal und gibt ihm Tipps. Der Trainer arbeitet aber auch schon vor dem Kampf. Ja? Er studiert den Gegner, wo hat er seine schwachen Stellen, seine empfindlichen Schwächen, wie kann man den am besten angreifen, welche Taktik muss ich da anwenden, und das Ziel ist ja letztendlich, den Gegner zu besiegen. Und das ist so wichtig für die Korinther und auch für uns, dass Paulus uns das deutlich und klar macht, ihr Lieben. Was wir hier zu kämpfen haben, ist ein echter Kampf. Das ist kein Kinderspiel. Das ist kein Schattenboxen. Das ist auch kein Übungskampf. Der Teufel trägt keine Samthandschuhe. Er ist listig und schlägt grausam zu. Und deswegen will Paulus uns hier ermutigen und sagen, ihr Lieben, wir haben doch den besten Trainer der Welt. Den besten Trainer, den es überhaupt gibt, den Heiligen Geist. Der steht ja nicht nur neben uns und begleitet uns, nein, der wohnt sogar in uns. Und der Heilige Geist kennt den Teufel ganz genau. Und er leitet uns an, die wir kämpfen sollen. Und der Heilige Geist erfrischt uns. Er ermutigt uns. Er korrigiert uns. Wir sind nie allein in unserem Kampf. In Epheser 6, Vers 10 bis 20, das ist wahrscheinlich die bekannteste Stelle in der Bibel oder die auch die umfassendste Stelle, wo es um die Waffenrüstung im geistlichen Kampf geht. Und dabei sind zwei Dinge besonders erwähnenswert. Ich habe mal diesen, das ist natürlich aus einer Kindergeschichte, ne? Ihr wisst ja, dass ich mit den Kindern viele Sachen mache und da mache ich auch so eine Freizeit mit Selbstverteidigung und dann zeige ich denen immer dieses Bild hier und wir lernen anhand von Epheser 6, wie wir uns verteidigen können. Und wenn wir uns das anschauen, ja, dann sind das in der Regel alles Verteidigungswaffen. Ja, da seht ihr der Helm des Heils, der Schild des Glaubens, die Schuhe, der Gürtel der Wahrheit und so weiter und so fort. Aber es gibt nur zwei Angriffswaffen in dieser ganzen Geschichte. Das erste, und das hat Helen auch vorgelesen, steht dreimal, betet. Betet für mich. Betet füreinander. Betet für uns. Das ist so das Grundthema, was der Paulus immer wieder aufnimmt in seinen Briefen, ja, er beschreibt nicht nur seine Situation, gibt Lehrtipps und so weiter und so fort, sondern er fordert die Gemeinden immer wieder auf, die Gläubigen, betet, betet für mich, betet für die Gläubigen. Er meint diesen Gebetskampf. Und ihr Lieben, ihr wisst, viele von euch wissen das, das Gebet ist ein Kampf. Ja? Schon alleine sich hinzusetzen und zu beten, kann ein Kampf sein. Es gibt ganze Bücher, in denen dazu angeleitet wird, wie wir diesen Gebetskampf führen und wie wir ihn gewinnen können. Aber seien wir doch mal ehrlich, es geht uns doch oft wie den Jüngern im Garten Gethsemane. Jesus fordert die Jünger auf, wacht und betet mit mir. Und was machen sie? Schlafen ein. Und warum? Weil sie diesen Glaubenskampf verlieren, weil sie diesen Kampf gegen den Teufel verlieren. Liebe Geschwister, lasst uns für alle die beten, die das Evangelium in irgendeiner Weise verkündigen. Und selbst über tausende Kilometer hinweg können wir diese Menschen begleiten, unterstützen und im Gebetskampf auch Siege hervorbringen. Das ist mir so hängen geblieben. Im Südsudan, da hatte er eine Grafik, da gibt es nur einheimische Mitarbeiter. Die haben sich bekehrt. Und die haben eine große, 160 waren es glaube ich, 150 oder 160 Mitarbeiter. Durch das Gebet, durch diesen Kampf, den Heike und Tobias Schulz dort seit Jahrzehnten führen. Der Teufel, der will uns müde machen. Der Heilige Geist, der erfrischt uns. Und mit Gebet sind auch Anbetung und Danken gemeint. Die Bibel fordert uns ja immer wieder auf zu danken, trotz aller Schwierigkeiten und Problemen. Seid allezeit dankbar in allen Dingen, schreibt Paulus. Und Anbetung. Anbetung ist die Zeit, die wir hier zusammen verbringen. Diese Stunde ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Jetzt hier, wo wir uns treffen in der Gemeinde, wo wir miteinander singen, wo wir miteinander auf Gottes Wort hören. Das Zweite ist das Schwert. Ich habe jetzt Glück gehabt heute. Die Luba hatte was für einen Kindergottesdienst vorbereitet und hatte dieses Holzschwert mit. Sie hat was anderes jetzt genommen, weil ich gesagt habe, Luba, das ist ja der Hammer, das brauche ich. Ja, das hat der Sammy selbst gebastelt. Und das ist ein schönes Holzschwert, das symbolisiert das eben. Ihr Lieben, was ist denn das Schwert? Gottes Wort, genau. Epheser 6, da steht es drin. Und das ist mit dem Gebet die einzige Angriffswaffe, die wir haben. Ja? Lasst euch davon nicht abhalten, von Gottes Wort. Lasst es uns nicht nur lesen, sondern miteinander darüber reden, darüber beten. Ich kriege das jetzt hier nicht so hingelegt. Stell es mal hier neben.
Stell das neben die Bibel da. Ja.
Martin.
Was? Vielleicht steht es da besser.
So, jetzt steht es an der richtigen Stelle, direkt neben der Bibel hier vorne. Ja. So, also, wenn es zum Kampf nämlich kommt, dann könnt ihr mit dem Wort Gottes zurückschlagen. Jesus hat uns das vorgemacht übrigens. Als er vom Teufel angegriffen wurde, hat er ihn mit der Bibel zurechtgewiesen und hat gesagt, es steht geschrieben. Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne der Herzen. Und als Letztes, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ihr Lieben, Gottes Wort spricht für sich. Da brauche ich nichts weiter dazu zu sagen, oder? Kommen wir zum letzten Abschnitt in unseren Trainingseinheiten hier, die Motivation. Paulus spricht ja sogar davon, dass er verzichtet. Ja, er versklavt seinen eigenen Körper. Und die spannende Frage ist ja, wie mache ich das denn? Wie können wir das schaffen, uns selber zu disziplinieren und selber zu motivieren? Und ihr Lieben, ich habe gute Nachricht für euch, wir können das gar nicht schaffen. Denn die Lösung ist eigentlich ganz einfach und doch so schwer. Der Heilige Geist schafft es in uns und wir brauchen nur dem Heiligen Geist unser Leben zu überlassen. Wenn der Heilige Geist unser Leben übernimmt, dann sind wir vor den Angriffen des Feindes beschützt. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann werden wir von ihm motiviert und diszipliniert. Denken wir an das Vorbild von Paulus. Wie war das nochmal genau? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn wir schwach sind, kann und wird der Heilige Geist uns stark machen. Wir dürfen beten, Herr, ich kann nicht mehr, aber du kannst in mir. Und Paulus nimmt sich da in diesem Text hier auch selbst als Vorbild. Er zeigt es, wie man in der Schwäche durch Gott stark sein kann. Und mir hilft es immer wieder, mich an Vorbildern zu orientieren und ihnen nachzueifern. Ich bin Gott sogar sehr dankbar für all die Vorbilder, die ich habe. Und ich würde ganz gerne nur kurz einige hier nennen. Zum Beispiel ein Pastor und seine Ehefrau, die über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, mich und meine Frau und unsere Kinder und viele von uns aus der Gemeinde begleitet haben. Oder ein Ehepaar, die seit über 30 Jahren regelmäßig einen Hauskreis machen. Ein Kassierer, der seit Jahrzehnten, 40 Jahre habe ich in Erinnerung, treu und sorgfältig mit dem Geld der Gemeinde umgeht. Ein lieber Seelsorger, der sich neben seiner eigenen Familie auch für andere Gläubige einsetzt. Gläubige, die diszipliniert und motiviert regelmäßig Geld spenden, um die Gemeinde vorwärts zu bringen und der Gemeinde Geld zu geben, damit sie arbeiten kann. Ihr Lieben, sind all die treuen Mitarbeiter, die ihre Gaben in der Gemeinde einbringen, durch Musik, Handwerk, Putzdienste oder irgendeinen anderen Dienst. Ja, und da fallen mir noch viel mehr Beispiele ein, vom Bibellesebund zum Beispiel, von den Gideons, von Open Doors und wie sie alle heißen, diese ganzen Menschen, die über Jahrzehnte hinweg teilweise sich treu für die Verkündigung des Evangeliums einsetzen. Das motiviert auch mich und da möchte ich gern dabei sein. Und da geht es mir wie Paulus in Vers 27, wo er sagt, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Paulus hat aber noch einen weiteren Punkt, mit dem er uns ganz besonders motivieren möchte. Und damit komme ich zum vierten Punkt, zu der Belohnung. Ihr Lieben, das ist ja so ein Thema, Helen, du hast es gerade kurz angesprochen, wir leben sehr in dieser Welt hier verhaftet. Wir schauen sehr viel auf das, was wir erleben, was um uns herum los ist, wie die Welt so ist und so weiter und so fort, auf die Kämpfe, die geschehen. Und wir sprechen viel zu wenig über das, was uns im Himmel erwartet und wie uns Gott hier und heute schon unterstützt. Wir schauen gar nicht auf das, was im Himmel für uns vorbereitet ist. Denn es gibt nicht nur eine einfache Belohnung. Hier in unserem Text ist ja von einem verwelklichen Siegeskranz die Rede ist, das bekamen die Athleten damals. Hier in unserem Text ist von einem unvergänglichen Siegeskranz die Rede. Diesen Siegeskranz kannten die Korinther auch sehr gut. Das war ja bei den Kämpfen, wurde der Sieger damit ausgezeichnet und er war normalerweise aus Lorbeerblättern. Und wie das so natürlich ist mit den Lorbeerblättern, wie das mit allen Pflanzen ist, nach ein paar Jahren waren die natürlich total verwelkt, dann fingen die an zu bröckeln und irgendwann sind sie zu Staub zerfallen. Und wir würden heute keinen einzigen Lorbeerkranz der damaligen Spiele mehr finden. So ist es bei Gott nicht. Gottes Belohnungen sind nicht nur wunderbar und wunderschön, sondern auch ewig. Und das Beste daran ist, dass alle Gläubigen diese Belohnung bekommen. Und ich möchte euch kurz dafür heute begeistern und neu die Augen öffnen für das, was wir bekommen werden. Wir wollen uns 5 Kronen anschauen und ich sage kurz zu jeder Krone etwas dazu. Die erste Krone kommt in unserem Text vor, das ist diese unvergängliche Krone. Und die nimmt einen Gedanken auf, den Jesus ja auch in der Bergpredigt schon formuliert hat. Alle Dinge auf dieser Erde verfallen und vergehen. Und Jesus ermutigt uns, Schätze nicht auf Erden zu sammeln, sondern im Himmel. Hier auf Erden werden sie von Motten und Rost zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Ja? Und wir sollen das nicht sammeln. Und das stimmt so wirklich überein mit dem, was Paulus hier schreibt. Alles wird trocken, vergänglich, wird alles verfallen. Bei dieser unvergänglichen Krone ist das nicht so. Wir gewinnen sie für unser treues Durchhalten im Kampf. Und wenn wir gewinnen, dann bekommen wir ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird, schreibt Petrus in seinem ersten Petrusbrief. Das zweite ist der sogenannte Ruhmeskranz. Wir finden diesen in 1. Thessalonicher 2, Vers 9. Denn wer ist denn unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es, damit meint er die Thessalonicher, vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt, ihr seid ja unsere Ehre und unsere Freude. Wir Christen haben mehr Grund als alle anderen, sich in diesem Leben zu freuen. Wir haben nämlich einander. Wir können füreinander sorgen. Wir können uns gegenseitig Hoffnung geben. Die Gemeinde war Paulus so wichtig und sie ist es auch für uns. Lukas schreibt ja, dass im Himmel Freude über jeden Christen herrscht. Wir dürfen uns freuen über alle, die zur Gemeinde gehören. Und die ewige Freude im Himmel wird unsere Belohnung sein, wenn wir bei Gott sind. Dann wird Gott abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr. Das dritte ist die Krone der Gerechtigkeit, schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 8, also das ist dieser Brief, den er ja kurz vor seinem Tod verfasst hat. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, also uns allen. Wir erben diese Krone nur durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ohne die Gerechtigkeit von Jesus, also ohne seinen Tod am Kreuz, wird niemand diese Krone bekommen. Es ist eine ewig währende Krone, die allen versprochen ist, die an Jesus glauben und seine Rückkehr herbeisehnen. Durch unser Durchhaltevermögen im Kampf mit Entmutigung, Verfolgung, Leid und sogar Tod können wir sicher sein, dass unsere Belohnung bei Christus in der Ewigkeit bereit liegt. Als viertes haben wir die Krone der Herrlichkeit. Da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 4, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirze, was ja Jesus darstellt, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Das Wort Herrlichkeit verweist auf die Natur Gottes, wie er ist und wie er handelt. Es verweist auf diesen unsagbaren Reichtum und seinen Glanz. Wir Christen sind unglaublich gesegnet. Wir dürfen in dieses Reich der Herrlichkeit, in dieses Königreich hinein. Wir dürfen in dieser Herrlichkeit bleiben. Und wir werden ein Ebenbild von Christus sein. Man mag das kaum aussprechen, oder? Eine unfassbare Belohnung. Als fünftes und letztes die Krone des Lebens aus Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Dann habe ich ein Stück ausgespart. Sei getrost bis in den Tod oder bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Diese Krone ist für alle Gläubigen, aber besonders für diejenigen, die viel Leid ertragen mussten, die tapfer für Jesus gekämpft haben, sogar bis zum Tod. Unser irdisches Leben wird enden. Aber als Christen haben wir das großartige Versprechen aus 1. Johannes 2, das ist die Verheißung, die uns verheißen ist, das ewige Leben. Stellt euch nochmal vor, wie wir aussehen würden mit diesen fünf Kronen. Ne? Und ich finde das total atemberaubend, was wir alles bekommen werden. Wenn unser Kampf auf der Erde zu Ende ist, erwarten uns diese wunderbaren Kronen im Himmel. Da muss ich an das Lied denken, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Jetzt bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch die ganze letzte spannende Frage, wie bekommen wir diese Kronen und wie können wir in diesem Kampf siegen? Und ihr Lieben, hier habe ich jetzt wirklich Evangelium zu verkündigen, ne? Gute Nachricht für alle Gläubigen. Und ihr seht hier eine weitere Krone, die in der Bibel eine wichtige Rolle spielt. Denn ohne diese Krone gäbe es keinen Sieg. Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korintherbrief, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit den Sieg gibt. Nur durch Christus, nur durch seinen Tod am Kreuz, nur durch seine Auferstehung und den Glauben daran werden wir diesen Sieg bekommen. Johannes schreibt dazu, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Liebe Geschwister, es lohnt sich zu kämpfen. Eines Tages werden wir bei Gott sein, gemeinsam mit all denen, die den guten Kampf des Glaubens schon gewonnen haben. Gemeinsam werden wir diese Kronen empfangen und gemeinsam werden wir in der Ewigkeit leben. Paulus will uns dazu motivieren. Paulus will uns trainieren. Dank sei Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, dass er das alles getan hat. Amen.